Guten Abend, schön euch alle zu sehen. Lasst uns das Wort aufschlagen in Philippa Kapitel 3. Letzte Woche ging es mir nicht so gut und dann hat der Stefan kurzfristig übernommen und hat uns ordentlich durchgerüttelt. Und so muss ich euch ja eigentlich damit begrüßen. Schönen Abend, ihr kleinen süßen Sternchen. Ja, wir sind das Licht der Welt. Das hat Jesus gesagt. Ihr seid das Licht der Welt. Er hat ein Licht in uns angezündet. Ja, und es ist Nacht. Im Moment merken wir das wieder, die Tage werden kürzer, jetzt ist schon dunkel draußen, ne? Das wird noch schlimmer werden. Und ich muss sagen, irgendwie dieses Jahr hat mich der Herbst so richtig erwischt. Ich war ja in Südostasien und da ist ein ganz anderes Klima, da ist eine ganz andere Jahreszeit, da ist immer Sommer. Da ist aber auch immer früh dunkel und früh hell. Aber als ich dann wieder zurückkam, da fing richtig, oder war hier richtig der Herbst losgebrochen. Und jetzt so die letzten ein, zwei Wochen, das geht ja recht rasant jetzt, ne? So die Färbung des Laubes und wie diese ganzen Blätter runterkommen, wie so, das geht so rasant. Und irgendwie hat mich das angesprochen. Ne? Ich habe gedacht, ja, es ist Herbst. Es ist auch ein Herbst der Zeit. Die Zeit, in der wir leben, ist ein Herbst. Es stirbt langsam alles ab. Und wenn wir die Offenbarung sehen, dann sehen wir, dass auch die Gemeinde am Absterben ist, dass die Gemeinde lauwarm wird. Und es ist gut, dass wir hier zusammenkommen, um uns am Feuer zu wärmen, um unsere glimmenden Dochte wieder neu anfachen zu lassen vom Feuer Gottes, dass wir nicht zu denen gehören, die, von denen Jesus sagt, dass die Liebe in vielen erkaltet wird. Und die Liebe, das ist etwas, was du nicht für dich persönlich ausleben kannst. Das kannst du nur in Gemeinschaft ausleben. Deswegen hat Gott uns gesagt, das ist das Gebot. Jesus hat uns gesagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Liebe brennt, das Feuer brennt dadurch, dass wir einander lieben. Dass wir die Liebe, die wir von Gott empfangen haben, weitergeben. Und das Abendmahl ist das wunderbarste, die wunderbarste Möglichkeit dazu heute Abend wieder. Das Mahl miteinander zu nehmen und zu teilen miteinander. Brot und Wein oder Traubensaft zu nehmen und mit meinem Bruder, mit meiner Schwester zusammen das zu essen, zu trinken. Gemeinsam die Liebe Gottes in uns aufzunehmen, aufzusaugen, aber gleichzeitig diese Liebe auch weiterzugeben, indem wir einander Händchen halten, indem wir einander segnen, indem wir einander ermutigen und stärken. Und das brauchen wir in dieser Zeit. Das sagt der Hebräerbrief in Kapitel 10, sagt er, verlasst nicht eure Zusammenkünfte, lasst das nicht schleifen, das Zusammenkommen. Umso mehr, da ihr seht, dass der Tag kommt, umso mehr, da es Herbst ist, da die Zeit sich neigt, da die Liebe in vielen erkaltet, ist es ungemein wichtig, dass wir zusammenkommen, Geschwister, um uns gegenseitig zu stärken in der Gnade, in der wir stehen. Dass wir zusammen, gemeinsam Jesus suchen, dass er seine Liebe durch den Heiligen Geist immer wieder neu auch in uns ausgießt. Dass wir nicht erkalten. Und der Brief, den Paulus an die Philipper schreibt, ist ein Brief, der so sehr von der brüderlichen Liebe, empfinde ich, geprägt ist, der ja auch darum ringt, dass die geschwisterliche Liebe, dass sie noch wächst, dass sie zunimmt, dass sie ja dahin führt, was Gott eigentlich für sein Leib vorgesehen hat auf dieser Erde, nämlich in Einheit einander aufzuerbauen, zu stärken, zu segnen. Paulus ringt darum, dass wir in dieser Einheit leben, damit diese Einheit ist es, und die Einheit in der Liebe, die macht uns zum Zeugnis für die ganze Welt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird es jeder erkennen. Und deswegen stellt uns Paulus das auch vor Augen. So wie Christus sich ganz dem Vater untergeordnet hat, sein Leben in Gehorsam hingegeben hat, alle seine Vorrechte, alle seine Besitztümer, all das, was er hatte, losgelassen hat, um unseretwillen im Gehorsam gegen den Vater. So sollen auch wir nicht zuerst uns sehen, sondern zuallererst den anderen, einander höher achten als uns selbst, sollen die gleiche Gesinnung in uns haben. Wir haben sie nicht. Wir sind, wie gesagt, am Sonntag gesagt, wir sind Fleisch. Wir suchen nach dem, was unser ist. Wir suchen nach unserer Erfüllung, nach unserer Verwirklichung. Wir suchen nach unserem Glück. Wir brauchen eine neue Gesinnung, die Gesinnung Christi in uns. Und das hat Gott angefangen in dir und in mir. Als du Jesus dein Leben geöffnet hast, als du ihm dein Leben gegeben hast, da hat Gott etwas in dir angefangen, eine neue Gesinnung zu gestalten. Die Gesinnung Christi. Es geht nicht mehr um mich. Es geht um Gott. Es geht um seinen Willen. Es geht um die Liebe. Es geht darum, seinen Willen zu tun, darin, dass ich meinen Bruder, meine Schwester höher achte als mich selber. Darum geht es. Und das sehen wir auch in dieser fast schon intimen, zärtlichen Beziehung zwischen Paulus und den Philippern, die über viele Jahre gewachsen ist. Und wir sehen es in Paulus, in seiner Beziehung zu Jesus, in seiner Hingabe, in seiner Freude. Wisst ihr, und das denke ich, ist das Großartigste an diesem Brief. Dass dieser Brief, der im Gefängnis geschrieben ist, angesichts des Todes, Paulus sieht den Tod vor Augen. Er sieht es vor Augen, dass er ungerechtfertigterweise zum Tode verurteilt wird. Und dennoch freut er sich. Er freut sich so wie noch nie in seinem Leben anscheinend. Er freut sich so sehr, dass das Wort Freude oder sich freuen, das taucht hier so oft in dem Brief auf, in dieser Fülle, in dieser Konzentration findest du das sonst nirgendwo in der Bibel. Es zeichnet ihn aus als einen reifen Bruder, der tief gewurzelt ist in Jesus und dessen Herz wirklich voll dieser Gesinnung ist. Lass uns jetzt da reingehen in Kapitel 3, in die Freude des Herrn. Die Freude im Herrn. Übrigens, meine Brüder, und wenn hier Brüder steht, nur immer mal wieder zur Erinnerung, es gibt da ja immer wieder Auseinandersetzungen darüber und immer die Frage, wie machen wir das, wie halten wir das mit der Übersetzung? Na? Stefan liest gerne aus der neuen Genfer Übersetzung, die auf jeden Fall was für sich hat. Ich lese hier gerne aus der Elberfelder, das hat auch was für sich. Das Wort Brüder, was hier steht, müsst ihr verstehen als oder es ist eigentlich im Deutschen nicht gut übersetzt, weil wir müssen eigentlich schreiben Geschwister. Denn es geht hier nicht um nur die Männer, sondern es geht um alle. Es geht um die Geschwister. Das ist so, na, wie ich als Lehrer, na, das waren meine Schüler, die ich da in der Klasse vor mir hatte. Es waren meine Schüler. Da waren Mädchen und Jungen. Weibliche Schüler und männliche Schüler. Dass der Schüler einen männlichen Artikel im Deutschen hat, hat nichts mit dem Geschlecht derjenigen zu tun. Das ist nur das grammatische Geschlecht. Das wird heutzutage schon gar nicht mehr, na, das ist selbstverständlich, dass man, nee, man sagt ja nicht mehr Schülerinnen und Schüler, sondern man sagt dann SchülerInnen oder Schülersternchen oder irgend sowas Blödes. Das Wort Brüder hier, Adelphi, ist gemeint und ist das Prinzip hier ist, dass es die Geschwister sind. Übrigens, meine Geschwister, freut euch im Herrn. Das hat er uns schon mal gesagt. Nämlich in Vers 18 von Kapitel 2. Da schreibt er, ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Das ist das, wenn ein Mensch sich wahrhaft freut, okay? Also nicht nur seinen Spaß hat, sondern wenn er mit Freude erfüllt ist, mit einer tiefen Freude, dann ist das, wenn das eine göttliche Freude, die göttliche Freude, die strebt danach, dass sie geteilt wird, damit sie umso größer wird. Andere sollen sich mitfreuen. Und das ist auch das Herz Gottes. Du siehst es in Lukas 15. Da sagt Jesus, der gute Hirte, der sucht sein Schaf, bis er es gefunden hat. Und wenn er es gefunden hat, dann legt er es auf seine Schultern und trägt es nach Hause und freut sich einen Ast ab. Aber damit nicht genug. Er ruft seine Nachbarn und Freunde zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe das Schaf gefunden, was ich verloren habe. Die Frau, die ihre Münze verloren hat, sie war auf der Suche, überall hat sie gesucht. Und wenn du schon mal was verloren hast, irgendwie so ein Schlüssel oder so irgend so einen wichtigen, dein Portemonnaie, ne? Stefan, wir können das gut, ne? Wo ist das Ding? Ja, Ari hat eine Kette dran, ne? Das ist super. Wo ist das Ding? Gerade wenn du los willst, ne? Der Schlüssel ist nicht da. Oh, ich muss doch los. Und dann bist du am Suchen. Oh, wie verrückt. Und dann findest du es endlich. Und die wahrhafte Freude hier über diesen verlorenen Gegenstand, die Frau sagt, ruft ihre Nachbarin, ihre Freundin zusammen. Freut euch alle mit mir. Ich habe die Münze gefunden, die ich gesucht habe. So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Gott freut sich darüber, dass Menschen nach Hause kommen. Und er möchte diese Freude nicht bei sich behalten. Er möchte, dass alle sich mitfreuen. Der ganze Himmel, alle Engel sollen sich mitfreuen. Er ruft aus, freut euch alle. Aber freuen kannst du dich nur, wenn du auch das gleiche Herz hast. Wenn du mitfühlen kannst, wenn du ein Herz hast, was mitfühlen kann. Was die Bedeutung des Fundes mitempfinden kann, den Gott gemacht hat. Wenn du weißt, oh, wie verloren war dieses Schaf, wie verloren war diese Münze und jetzt ist sie wieder da. Wie verloren war dieser Mensch und jetzt ist er wieder zu Hause. Jetzt ist er daheim, jetzt ist er geborgen, jetzt ist er befreit, jetzt ist er gereinigt, jetzt ist er erneuert. Er hat eine neue Chance, er hat einen neuen Anfang. Wenn du das Herz Gottes hast, wenn Gott seinen Geist in dein Herz gegeben hast, dann freust du dich mit. Wenn du aber ein hartes Herz hast, dann bleibst du außen vor und hast keinen Teil an der Freude. Paulus sagt, freut euch und freut euch mit mir. Er sagt es jetzt in Kapitel 3 nochmal ganz allgemein. Er sagt, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Na? Er beugt dem Vorwurf entgegen, den die Philipper jetzt ihm machen würden bei dem Brief und sagt, also Paulus, du wiederholst dich. Er sagt, ja, das tue ich bewusst. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Wenn du dich freust, wenn diese Freude, die in Paulus war, über seinen Herrn, die Freude, und wir können das mal so ein bisschen durchexerzieren an diesem Brief, worüber freut sich Paulus? Und da merkst du, das ist eine Freude, die ist anders als der Spaß dieser Welt. Das ist eine ganz andere Freude. Kapitel 1, Vers 18 schreibt Paulus, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ich freue mich darüber, dass Christus verkündigt. Dass die Botschaft von Christus nicht verloren geht. Dass die Leute nicht irgendwann diese Botschaft vergessen. So viele Botschaften in dieser Welt sind vergessen worden, oder? So viele Dinge, die im Sande verlaufen sind. Aber Paulus sagt, Christus wird verkündigt. Darüber freue ich mich. Christus wird groß gemacht. Worüber freut er sich noch? Er freut sich, über die guten Früchte bei den Philippern in Kapitel 2, Vers 2. Kapitel 2, Vers 1 und 2. Er spricht von all dem, was er bei den Philippern sieht, den Trost der Liebe, die Gemeinschaft des Geistes, das herzliche Mitleid und Erbarmen. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Das würde meine Freude vollständig machen, wenn ihr auch noch das habt, diese Einmütigkeit. Er freut sich darüber, das Wesen Gottes in seinen Geschwistern reifen zu sehen. Das ist seine Freude. Das, was er am Anfang gesagt hat in dem Brief, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollendet. Ja, er sieht diese Bewegung, er sieht das Wachstum und das freut ihn. Das macht ihm diese Freude und das ist eine göttliche Freude, die er hat. Was hat er noch für eine Freude? Guck mal in Vers 17. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue ich mit euch allen. Paulus zeigt uns hier ein Bild von einer Opfergabe. Da sind Menschen in den Tempel gekommen, um ein Opfer darzubringen. Sie bringen ein Opfer des Dankes, des Lobes, der Anbetung. Es kostet sie aber was. Es kostet sie eine Menge. Und sie bringen dieses Opfer, was sie eine Menge kostet. Aber es ist ihnen auch so viel, dieser Gott ist ihnen so viel wert, das dieses Opfer zu bringen. Und dann sagt Paulus, und ich bin das Trankopfer dazu. Mein Leben wird darüber ausgegossen als Trankopfer. Und das ist für mich vielleicht nicht so einfach. Aber trotzdem freue ich mich. Ich freue mich über diese Opfergabe, diese Hingabe. Und das sagt Paulus doch. Stellt euch selbst als lebendiges Opfer dar. Bringt euch selbst dar als lebendiges Opfer. Das ist der wohlgefällige Gottesdienst, der vernünftige Gottesdienst. Römer 12. Diese Opfergabe, das ist ein Grund für mich zur Freude. Ich freue mich mit euch und ich freue mich selbst auch, Teil dieser Anbetung Gottes zu sein, dieser wahrhaften Anbetung. Das ist nicht einfach nur ein Lied zusammensingen, sondern das ist ein Leben gemeinsam zu leben für Christus. Und das ist meine Freude, sagt er. Und freut euch auch darüber. Freut euch mit. Freut euch mit mir, freut euch selbst. In Kapitel 3, wie gesagt, sagt er nochmal, freut euch im Herrn. Du sagst, warum soll ich denn, wie kann ich mich freuen bei den Lebensumständen, in denen ich gerade bin? Jörg, du hast viel gut reden über die Freude. Du weißt nicht, in was für einem Stress ich gerade bin, was für Probleme ich habe. Meine Arbeitskollegen, die mich belasten, die mich nerven, die mich fertig machen. Meine Studienkollegen, meine Familienangehörigen machen mir das Leben zur Hölle. Du weißt nicht, Paulus, du hast doch keine Ahnung. Doch, Paulus hat Ahnung. Er sitzt gerade im Gefängnis. Freut euch im Herrn, sagt er. An anderer Stelle sagt er tatsächlich, freut euch alle Zeit. Sagt er später, in Kapitel 4, Vers 4, sagt er es nämlich nochmal. Freut euch im Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Der kriegt nicht genug mit seiner Freude. Die Freude im Herrn. Ja, sie kann durch die Umstände hervorgerufen werden. Paulus spricht in Kapitel 4, später in Vers 10 davon, dass er sich sehr gefreut hat über die Gabe, die die Philipper ihm zugesandt haben, durch Epaphroditus. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Es war eine Freude. Wobei er dann später erklärt, die Freude ist hauptsächlich nicht darin begründet, dass er jetzt endlich mal ordentlich einen Batzen Geld hat und mal ordentlich lecker essen gehen kann oder so. Nein, die Freude, die er hat, die liegt vor allen Dingen darin, dass er die Frucht sieht im Leben der Philipper, ihre Treue, ihre Liebe, ihre Hingabe. Das ist vor allen Dingen seine Freude. Also die Freude im Herrn kann durch die Umstände hervorgerufen werden. Du kannst dich freuen über bestimmte Dinge. Du kannst dich heute Abend freuen vielleicht über deine Geschwister, über deinen Bruder, deine Schwester, die neben dir sitzt. Ihr habt euch freundlich begrüßt, ihr habt zusammen angebetet. Ihr freut euch über diesen Abend hier. Die Umstände können dazu beitragen oder können das hervorrufen, ganz natürlicherweise. Aber die Freude im Herrn ist nicht abhängig von den Umständen, Geschwister. Wir sind nicht abhängig von den Umständen. Nein, durch Christus in unserem Leben haben wir eine neue Gesinnung, haben wir eine neue Erkenntnis auch. Wir haben Licht. Wir erkennen, dass die Welt um uns herum, dass sie unter der Herrschaft Gottes steht. Gott regiert über alles. Er ist mächtig. Weil Gott über allem steht, wirkt er in allem. Und das Zweite, das Wichtige, was wir im Herrn erkannt haben, ist, dass Gott für uns ist. Und wenn Gott für uns ist, was kann dann gegen uns sein? Nein, alles, was in dieser Welt oder was passiert, was wirkt, was auf uns einwirkt. Paulus sagt es ganz klar in Römer 8. Wir sind aber gewiss, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alles, was passiert, Gott hat seine Hand darüber. Er hat alles unter Kontrolle. Und in allen Dingen wirkt Gott etwas zum Guten in deinem Leben. Und selbst wenn du durch schwere Zeiten hindurchgehst, wenn du durch Anfechtungen und Probleme hindurchgehst, sagt Gott zu dir, ich bin für dich und ich habe auch alle Macht und ich habe alle Gewalt. Und wenn ich etwas zulasse in deinem Leben, dann ist es dir zum Guten. Es kommt etwas Gutes dabei raus. Und was ist das Gute? Paulus sieht das Gute. Er sagt, okay, wenn ich sterbe, wenn ich tatsächlich hingerichtet werde, dann werde ich beim Herrn sein. Der Tod macht mir keine Angst mehr. Wenn ich aber noch bleiben sollte und es heißt, dass ich noch weitere Jahre auf dieser Erde verbringe und das heißt für Paulus nicht, er weiß ganz genau, das heißt nicht, dass ich ein Leben in Saus und Braus verbringe, dass ich ein schönes Leben habe, dass ich mal ordentlich Urlaub auf Teneriffa mache und so weiter. Nein, das heißt Dienst, sagt er. Das bedeutet, dass ich mich weiter hingebe, dass ich mich weiter mir den Arsch aufreiße. Für meine Geschwister und dass ich dadurch ihren Glauben bauen kann und ihre Freude verstärkt. Und das macht mir Freude. Deswegen, egal was passiert, alles dient nur dazu, dass ich mich noch mehr freue. Deswegen freut euch im Herrn, sagt Paulus. Und er meint, egal was passiert in deinem Leben, du kannst dich freuen. Du kannst dich freuen, weil Gott ist für dich. Er hat es in Jesus Christus gezeigt. Er hat deine ganze Schuld auf sich genommen. Sein Leben für dich hingegeben. Und damit hat er bewiesen, ich bin für dich. Und wenn du durchs Feuer gehst, dann bin ich bei dir. Wenn du durchs Wasser gehst, ich trage dich durch. Wenn du durch Höhen, über Höhen gehst, freue ich mich mit dir. Wenn du durch die Tiefe gehst, dann weine ich mit dir. Ich stehe an deiner Seite. Ich trage dich durch. Ich bin die Kraft in dir, die dich zum Ziel bringt. Freu dich. Jesus hat es uns auch gelehrt. Freut euch, wenn ihr verfolgt werdet. Auch völlig widersinnig eigentlich. Für menschliches Denken. Kann man nicht verstehen. Freut euch, wenn ihr verfolgt werdet. Paulus hat diesen Zustand erreicht, man merkt es in diesem Brief einfach, an allen Ecken und Enden. Er hat diese Tiefe in der Beziehung zu Jesus, die Tiefe in der Gewissheit des Glaubens erlangt. Und er sagt, ich schreibe euch das immer wieder, damit ihr fester werdet. Wir sind noch wackelig, wir schwanken noch hin und her. Ja, wir haben unsere guten Phasen, wir haben unsere schlechten Phasen, unsere guten Phasen, wo wir, ja, egal wie die Umstände sind, ja, wir freuen uns im Herrn. Und dann kommen diese Tage, wo wir hin und her gerissen sind. Ja, wo es manchmal super läuft und wir unsere Freude nicht im Herrn haben, sondern in ganz anderen Dingen. Da löst sich die Freude an den guten Gaben Gottes von der Freude am Herrn. Und wir fixieren uns nur noch auf die Gaben Gottes und nicht mehr auf den Geber. Wir verlieren den Geber aus den Augen. Ja, auch die guten Tage sind gefährlich für unser Leben, oder? Für unser Fleisch. Und genauso in den schlechten Tagen. Ja, wir fangen an zu zweifeln und zu zagen und fragen, wo ist Gott? Und Paulus sagt, ich will euch noch fester darin machen. Hier im Gefängnis, sage ich euch, freut euch im Herrn. Und jetzt wechselt er das Thema. Erst sagt er, freut euch, dann sagt er, passt auf. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Hütet euch vor ihnen, vor den Hunden. Vor den bösen Arbeitern, vor der Zerschneidung. Was meint er hier? Er geht sicherlich auf Irrlehrer ein, die gelehrt haben, wir haben das im Galaterbrief rauf und runter gemacht, da ist es ein besonderes Thema, aber auch hier im Philippa spricht das an, wahrscheinlich weil er gehört hat, dass auch die Irrlehrer dort in der Gemeinde in Philippi ihr Unwesen treiben und sagt, passt auf, lasst euch nicht verführen, das sind böse Arbeiter. Sie lehren, dass man beschnitten werden muss. Man muss das Gesetz halten. Man muss das alttestamentliche Gesetz halten. Man muss ein Jude werden, um Gott wohlgefällig zu sein, um tatsächlich dazu zu gehören. Paulus sagt, nein, das ist die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Er sagt hier zwei Dinge. Wir dienen im Geist. Und das ist wichtig, Geschwister. In welchem Geist dienst du? Wir sind Diener Gottes. Jeder von uns ist ein Diener Gottes. Wir sind diejenigen, die Gott dienen. Aber in welchem Geist dienen wir ihm? Dienen wir im Geist Jesu, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oder diene ich aus einer anderen Motivation heraus, um gesehen zu werden, um Anerkennung zu bekommen, um Dank zu bekommen, um irgendwie etwas davon selbst zu haben? Wir dienen im Geist Gottes, getrieben vom Geist Gottes, die Kraft Gottes in uns. Das sagt Petrus auch. Wer dient, der tue das aus der Kraft Gottes. Ohne den Heiligen Geist kannst du nichts tun. Nichts Gutes, nichts Bleibendes. Da entsteht nichts, keine Frucht. Du kannst zwar ganz viele Dinge machen und du kannst vielleicht ganz große Ergebnisse erzielen, Erfolge erzielen, aber in Gottes Augen ist das alles nichts. Im Geist Gottes zu dienen, das ist das Entscheidende. Den Geist brauchst du. Den Geist empfängst du aus dem Glauben, aus dem Vertrauen auf Jesus Christus. Den empfängst du nicht aufgrund deiner eigenen Leistung, auf deiner eigenen Verdienste, sondern den empfängst du, wenn du die Waffen niederfallen lässt, wenn du die Segel streichst, ist das richtig?
Ja, ne?
Ja. Ja, genau. Irgendwie, wenn du kapitulierst, und das ist das, wovon Paulus hier jetzt spricht, ich habe kapituliert, denn ich war selber ein ganz harter in dieser Richtung. Er sagt nämlich, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Und jetzt kommt der alte Paulus raus. Er packt den alten Paulus aus, ganz bewusst packt er ihn aus und sagt, guck mal her, das ist der alte Paulus. Ein stolzer, arroganter Schnösel. Ein religiöser Fanatiker. Ja. Ist irgendwer da, der es mit mir aufnehmen kann? Keiner. Ich habe es gepackt. Ich habe alles. Ich habe die ganze Liste abgearbeitet. Die ganze Liste, die es braucht. 613 Gebote. Ne? Also, angefangen von meiner Geburt. Beschnitten am achten Tag. Vom Geschlecht Israel. Vom Stamm Benjamin. Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Beschnitten am achten Tag. War ein ganz wichtiger Beweis, dass ich dazugehöre, dass ich Teil des Volkes Gottes bin. Vom Geschlecht Israel. Ja, er konnte es noch genauer benennen. Vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern. Vielleicht hat er sogar seinen Stammbaum da gehabt und konnte ihn aufzählen. Wir werden es am Sonntag machen. Die Geschlechterfolge von Jesus. Na, diese 77 Namen. Okay, ganz bis zurück kann ich es verfolgen. Hier, meine Abstammungstafel. Ich bin ein von und zu. Na? Über so und so viele Generationen. Ja, ganz klar erwiesen, ganz klar bewiesen. Und dann spricht er nicht nur von seiner Herkunft, sondern von seinem Leben, dem Gesetz nach ein Pharisäer. Ein Pharisäer bedeutet eigentlich ein Eiferer. Einer, der mit Eifer bei der Sache ist. Der sich mit Eifer dem Gesetz widmet. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, und das scheint uns erstmal widersprüchlich zu sein, weil das irgendwie negativ sich anhört, und das war es natürlich auch für Paulus, als er den Brief schrieb, aber als er darin gelebt hat, war es etwas sehr Herausragendes, nämlich einer zu sein, der hinterher ist, der dem hinterherjagt, nämlich nicht nur sein eigenes Leben, danach zu streben, sein eigenes Leben in Ordnung, sondern alle Israeliten sollen doch bitte schön das Gesetz halten. Warum haben sie Jesus verfolgt? In Johannes steht an einer Stelle, dass sie Jesus verfolgten, weil er am Sabbat heilte. Er war ein Sabbatbrecher. Wir müssen diese Sabbatbrecher verfolgen. Sie müssen umkehren, sie müssen aufhören damit. Und wenn sie nicht wollen, dann müssen wir sie dazu zwingen. Er war ein Fanatiker. Er hat gejagt nach denen, die das Gesetz missachtet haben. Er hat einen heiligen Zorn gehabt. Einen damals aus seiner Sicht heiligen Zorn, der aber nicht heilig war, der selbstgerecht war. Ein selbstgerechter Zorn. Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Er hat darauf geachtet, in all seinen Lebensbereichen, aber auch nicht in einem zu straucheln. Und er war ein harter Mann mit sich selbst, aber eben auch mit anderen. Das ist seine Vita. Das ist seine Empfehlungen, seine Selbstempfehlung. Und wir haben das doch auch, ne? Überall musst du dich selbst empfehlen, ne? Wenn du bei der Uni irgendwie dich bewirbst oder auf einen Arbeitsplatz, dann musst du deine Bewerbung schreiben, ne? Und du hast gelernt, wie du deine Bewerbung schreibst, ne? Also, ne, musst du erstmal hübsch machen, nicht, ne? Und dann das Foto, das muss schon mal sitzen, ne? Ja, das muss dich im besten Lichte zeigen. Und dann muss dein Lebenslauf, ne? Und dann muss das drinstehen. All die Dinge, die du getan hast, ne? Durch die du dich als jemand erweist, der doch nun wirklich der Beste von den Besten ist. Das ist unser System, in dem wir leben. Und manchmal auch geht es bis in die Gemeinden hinein. Wo hast du studiert? Ja? Welcher Bibelschule warst du? Was hast du alles gemacht für den Herrn? Ne? Wie viele Missionseinsätze hast du gemacht? Und dann packst du aus, deine Vita, ne? Und sagst, hier. Wie geht Paulus damit um? Er sagt, das ist Rühmen im Fleisch. Auf Fleisch vertrauen ist das. Auf Fleisch. Und das kann man auch mal wörtlich nehmen. Auf dieses Fleisch hier. Na, wenn wir haben, im Moment ist es gerade nicht aktuell, aber wir haben immer mal wieder so Fleischskandale, Gammelfleisch. Da kannst du dir gut was vorstellen, oder? Fleisch stinkt doch so eklig, ne? Wenn das gammelt. Und das hier, Geschwister, das ist lebendiges Fleisch durch Gottes Gnade. Aber irgendwann wird das Gammelfleisch sein. Was ist dann mit dieser Vita? Was kann ich dann mit dieser Vita noch anfangen? Es ist Gammelfleisch, sagt Paulus. Auf Fleisch vertrauen, das bringt nichts. Ich könnte es. Ich kann hier alles vorweisen, alles, was wir als religiöse Menschen brauchen. Aber dann in Vers 7, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Da ist kein Raum mehr für eigene Taten, für eigene Ruhmestaten. Da ist kein Raum mehr für Stolz und Überheblichkeit. Nein, da sind wir alle gleich. Wir alle sind Sünder und unsere Gerechtigkeit. Wie sagt es Jesaja so schön? Jesaja sagt, ach, dass du einen anträfest, der freudig Gerechtigkeit übt. Solche, die auf deinen Wegen an dich denken. Siehe du zürntest, weil wir von jeher gegen dich gesündigt und mit dir gebrochen haben. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wörtlich steht hier als Erklärung in der Elberfelder, wie ein von der Monatsregel beflecktes Kleid. Unsere Gerechtigkeiten sind stinkend, dreckig, verunreinigt. Da ist kein Raum vor Gott für unsere Gerechtigkeit. Und Paulus sagt, Christus ist mir begegnet und um Christi willen habe ich das alles losgelassen. All das, was es mir gegeben hat, an Sicherheit, an Stolz, an Wert. Was ist dein Wert? Was ist dein Stolz? Was ist deine Sicherheit? Christus, Christus allein. Er ist es. Gestorben am Kreuz für deine Sünden. Auferstanden von den Toten am dritten Tag für dich, der dir das Leben gibt, das ewige Leben. Er ist deine Gerechtigkeit. Er ist dein festes Fundament, auf dem du stehst. Er ist deine Sicherheit. Er ist dein Wert. Er gibt dir Wert. Und er ist dein Stolz, dein Ruhm. Seiner darfst du dich rühmen. Jesus, ich bin stolz auf dich. Du bist so groß, du bist so herrlich, du bist so wunderbar. Ich liebe dich. Danke, dass du mein Leben erlöst hast. Danke, dass du mein Leben in deine Hand genommen hast und dass du es nie wieder loslässt. All diese alten Werte, ich schmeiße es auf den Müllhaufen. Es ist Dreck. Es ist Scheiße. Ich lasse es alles los. Ich habe meine Gerechtigkeit nicht aus dem Gesetz, meine eigene Gerechtigkeit, sondern ich habe deine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die mir geschenkt wird im Glauben an Christus, aufgrund des Glaubens. Vater, wir danken dir für das Geschenk deiner Gerechtigkeit. Aber es ist eine Entscheidung. Du rufst uns zur Entscheidung, Herr, und ich weiß, die allermeisten von uns, wir haben hier diese Entscheidung getroffen, Herr. Aber wenn es jemanden gibt, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, all das, was ihm Wert vermittelt, was ihm Sicherheit gibt, all das, was ihm stolz macht, seinem eigenen Leben. Herr, du rufst uns und forderst uns heraus, das wegzuschmeißen. Abzulegen. Denn wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und das ist es, was du uns gelehrt hast, was du uns gesagt hast. Und Herr, deswegen wollen wir dabei bleiben. Wir wollen uns darin stärken. Wir wollen uns nicht verunsichern lassen von falschen Lehren, die in dieser Welt umhergeistern, die auch im Leib Christi umhergeistern. Falsche Arbeiter, die uns weismachen wollen, dass unser Wert in irgendetwas anderes liegt als in dir und in dir allein. Dass es irgendetwas anderes gibt, worauf wir stolz sein könnten als auf dich allein. Dass es irgendeine andere Sicherheit gibt als in dir. Lob und Dank, dass du uns dich ganz gegeben hast und dass du dieser Fels bist, auf dem wir stehen. Und so wollen wir den Bund, den du mit uns geschlossen hast, wir wollen ihn erneuern im Abendmahl, wir wollen ihn festigen, wir wollen ihn bekennen. Ja, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du uns erkauft hast durch dein Leib, den du hast zerbrechen lassen, dass du unsere Sünde getilgt hast durch dein kostbares Blut, was du für uns vergossen hast, Herr, am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir für Brot und Wein jetzt und bitten dich, dass du es segnest für uns, dass wir fest werden in der Gnade, in der wir stehen und dass deine Liebe neu in uns ausgegossen wird und fließt zueinander, Herr. So wollen wir uns freuen in dir. Wie du uns sagst, freut euch im Herrn. Amen.